Liebe Freunde, ich habe das Vorrecht, am Samstagnachmittag zu sprechen und damit zu erwarten, abgesehen von den Studenten, die da sein müssen, die zu haben unter den Hörern, die wirklich interessiert sind am Thema. Und warum sollte man nicht in ein biblisches Thema, ein so zentrales Thema, interessiert sein? Ich habe es so formuliert: Mann und Frau im Alten Testament und ihr gottgewolltes, gegenseitiges Verhältnis nach der göttlichen Schöpfungsordnung. Und als Unterthema ist die Unterordnung der Frau eine Folge des Sündenfalls. Mit anderen Worten, war vor dem Sündenfall noch keine Unterordnung der Frau. Oder anders formuliert, waren es vor dem Sündenfall gleichgestellte Partner. Fangen wir bei diesem Unterthema an, bei der Unterordnung der Frau. Dies ist ein Thema, das man heute nicht mehr so gerne hört. Wenn man sich dazu äußert, dann meist negativ. Die Unterordnung der Frau soll völlig abgeschafft werden, auch in der Schweiz. So will es das neue Eherecht, über das wir im nächsten Herbst abzustimmen haben. Aber auch die, die da sind, die nicht abzustimmen haben, auch für die ist es wichtig zu wissen, was die Bibel hierzu sagt. In den Inseraten, die man heute liest, sucht man meist nur noch einen Partner oder eine Partnerin. Und damit will man ausdrücken, dass man einen gleichgestellten Partner oder eine gleichgestellte Partnerin möchte. Grundsätzlich strebt man an, dass die Rollen austauschbar sind. Der Mann soll die Rolle einer Frau spielen, die Frau die Rolle eines Mannes, was bis in die Kleidung zum Ausdruck kommen soll. Dies soll möglichst früh eingeübt werden, schon zur Schulzeit. Und einige Schweizer Kantone haben bereits eingeführt, dass die Knaben obligatorisch in der Schule stricken und kochen lernen müssen. Umgekehrt die Mädchen werken, das heißt mit Nagel und Hammer umgehen lernen müssen. Der Akzent ist auf dem Müssen. Kein Mensch hat etwas dagegen, wenn etwas freiwillig gelernt wird. Ich weiß aus meiner Knabenzeit, dass ich auch lange Würste Stricktrick gemacht habe. Ich habe auch gelernt, Innenstechen, Umschlag, Dürreziehen und Abala, wenigstens rechts. Aber hier muss man, und das ist der Punkt, es ist nicht freiwillig, denn man will einen neuen Menschentyp schaffen, bei dem grundsätzlich kein Unterschied mehr da ist oder bestehen soll zwischen Mann und Frau. Der Mann soll ja Hausmann werden und umgekehrt. Obwohl in der ganzen Schöpfung Gottes ein deutlicher Unterschied besteht zwischen Männlein und Weiblein, soll es bei der Krone der Schöpfung dem Menschen plötzlich aufgehoben werden. Es soll keinen Unterschied mehr geben. Das gehört zu diesen neuen Menschenschöpfungen, von denen auch der Kommunismus träumt. Er will ja auch den neuen Menschen schaffen. Aber merkwürdig funktioniert das nie mit diesem neuen Menschen. Es ist immer wieder der alte Mensch, der lügt und stiehlt und der all das tut, was eben menschlich ist. So war kürzlich sehr interessant bei der Frage des obligatorischen Militärdienstes für Frauen in der Schweiz, dass man zugab, die Sache müsse vom Tisch, mit der Begründung, es bestehe, die Frau sei doch andersartig. So, plötzlich ist sie nun doch anders als der Mann. Wenn Menschen nicht gläubig sind, ist dies, und diese Gleichstellung wollen, dann können wir das noch verstehen. Nicht aber bei Gläubigen, die die Bibel als ihre Grundlage haben. Im Folgenden bringe ich zwei Beispiele von Gläubigen, die die Gleichstellung wollen, die Gleichschaltung und die gegen Unterordnung sind. Die ersten in diesem Beispiel sind ein Ehepaar, ein gläubiges Ehepaar, das uns direkt und offen geschrieben hat über diesen Punkt. Das zweite Beispiel ist ein gläubiger Pfarrer, der versteckt und indirekt für die Gleichschaltung und gegen die Unterordnung geschrieben hat. Ich komme zum ersten Beispiel. Am 2. Januar 1985 sandte uns ein gläubiges Ehepaar, das unseren Rundbrief empfängt, einen Brief, in dem unter anderem Folgendes steht. Nun hat uns Ihre Unterschrift, mit der Sie das Referendum gegen das neue Eherecht unterstützen, ganz erheblich verunsichert. Denn meine Frau und ich haben uns in jahrzehntelanger glücklicher Ehe immer als gleichberechtigte Partner und nicht als Haupt- und Untertan gefühlt, wie es Epheser 5, 22 verlangt. Wir glauben damit nicht gegen Gottes Willen zu verstoßen, denn die unbedingte Unterordnung der Frau in der Ehe fanden wir nirgends in den vier Evangelien vorgeschrieben. Die zahlreichen Stellen in den Paulusbriefen, welche sich auf die Ehe beziehen, betrachten wir als zeitgebundene Anweisungen des Apostels an seine Gemeinden, das heißt seine Gemeinden von jener Zeit, nicht an die Gemeinden von heute. Das zweite Beispiel. Es ist in Orientierung, so wird die Bibellesehilfe für Erwachsene des Schweizerischen Bibellesebundes genannt. Vorausschicken möchte ich, dass ich absolut nichts mit diesem Beispiel gegen den Bibellesebund sagen will. Ich selber lese nach dem Bibellesebundplan schon 48 Jahre die Bibel. Also, wenn ich etwas dagegen hätte, würde ich das nicht tun. Nicht immer lese ich alle Erklärungen, denn manchmal finde ich die Erklärungen auch nicht so gut. Aber die Hauptsache ist, dass man systematisch und planmäßig die Bibel liest. Und so war jetzt kürzlich, und die von Ihnen, die nach dem Bibellesebundplan lesen, haben das auch gesehen, der Epheserbrief dran. Und im Epheserbrief kommt ja dann ein Kapitel speziell für die Ehe, das ist Epheser 5, aus dem Sie vorhin den Abschnitt gelesen bekommen haben. Es stimmte mich aber sehr bedenklich, dass der gläubige Pfarrer, der Epheser 4 bis 6 kommentierte, es fertigbrachte, dem Gebot der Unterordnung der Frau unter den Mann, das verglichen wird mit der Unterordnung der Gemeinde unter Jesus Christus in Epheser 5, 22, 23, konsequent auszuweichen, es zu unterschlagen und mit keinem Wort zu erwähnen. Es wurde also mit keinem Wort erwähnt, dass der Mann das Haupt der Frau sei, dass die Frau dem Mann sich unterzuordnen habe und das verglichen wird mit Jesus als Haupt und der Gemeinde übergeordnet ist, sodass sich die Gemeinde ihm unterordnet. Dies ist mit keiner Silbe erwähnt worden. Und dabei steht in diesem Abschnitt dieses Wort zentral als grundlegende Ordnung am Anfang des Abschnittes über die christliche Ehe in Epheser 5, 22 bis 33. Nicht genug damit. Das diesbezügliche Wort der Bibel wird in zwei Sätzen des Bibellesebundes sogar folgendermaßen umgedeutet. Ich zitiere ganz wörtlich. Christliche Eheleute bekommen deshalb die Aufgabe, im Blick auf Christus einander untertan zu sein. Das eigene Ich zum Aufbau der Ehegemeinschaft zurückzustellen, wird auf Vers 21 Bezug genommen. Die Frauen werden angewiesen, immer noch Zitat, ihre Männer zu achten. Wie wenn diese so gut, so opferbereit, großzügig und vollkommen wären wie Christus. Verse 22 und 24. Solche Sätze sind weder Orientierung noch Lesehilfe. Einmal wird anstelle von untertan sein, sich unterordnen, abgeschwächt und nur von achten gesprochen. Das ist ein Unterschied. Achten oder untertan sein. Dann wird Vers 21 so gedeutet, als ob es in der Ehe um ein gegenseitiges sich unterordnen ginge. Das würde aber dann die grundsätzliche Ordnung von Vers 20 bis 24, nach der die Frau sich dem Mann in allem steht da, unterordnen soll, wie die Gemeinde Christus untertan ist, direkt aufheben. Kein Wunder, dass dazu dann in der sogenannten Lesehilfe nichts gesagt werden kann und wird, weil die Deutung einander untertan, das Gebot und den Vergleich mit Christus und der Gemeinde direkt aufheben würde. Es kann nämlich nicht beides stimmen. Es kann nicht entweder stimmen, einander untertan sein und dann gleichzeitig die Frau dem Mann untertan sein. Entweder heißt es, die Ehegatten sollen einander untertan sein oder die Frau soll dem Mann untertan sein. Dass ganz eindeutig das Letztere stimmt, nämlich die Frau soll dem Mann untertan sein, wird sehr deutlich bewiesen durch den Vergleich mit Christus und der Gemeinde. Niemals könnte man hier so deuten, als ob da stände, Christus und die Gemeinde sollen einander untertan sein. Was wäre das für ein Christus, der Gemeinde untertan sein sollte? Epheser 5, 21 ist also so zu verstehen, wie es Paul Ewald in der Zahnkommentarreihe richtig versteht und umschreibt, folgendermaßen, entsprechend dem, wie ihr gegenseitig euch unterordnen sollt, gemeint die Leute in der Gemeinde, sollen die Weiber dies gegen ihre eigenen Männer tun. Es ist also auch im frommen Gewand, dem klaren Gebot von Epheser 5, 22 bis 24, nicht auszuweichen. Wie verhält sich aber nun der Einwand zu diesem Gebot, den mir dieses gläubige Ehepaar geschrieben hat, das ich als erstes Beispiel des Auskneifens erwähnt habe? Wir erinnern uns, dass sie schrieben, ich zitiere, Denn die unbedingte Unterordnung der Frau in der Ehe fanden wir nirgends in den vier Evangelien vorgeschrieben. Die zahlreichen Stellen in den Paulusbriefen, welche sich auf die Ehe beziehen, betrachten wir als zeitgebundene Anweisungen des Apostels an seine Gemeinden. Da ist einmal das Wort zeitgebunden ein sehr verhängnisvolles Wort, wenn man es auf die Bibel bezieht. Erstens könnte man dann zeitgebunden auch anwenden auf die vier Evangelien, von denen hier geschrieben ist. Dann könnte man sagen, ja, auch die sind zeitgebunden, wenn Paulus zeitgebunden ist. Und dann hat mit diesem Wort zeitgebunden der Bibelkritiker Rudolf Bultmann alle wesentlichen Grundlagen des Neuen Testamentes herauseliminiert. Für ihn sind vorbei die Gottessohnschaft Jesu Christi, der Opfertod Jesu Christi, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt und seine Wiederkunft. Das sind alles zeitbedingte Vorstellungen für ihn. Sie sehen, wie gefährlich dieses Wort zeitbedingt oder zeitgebunden ist. Die Bibel ist als göttliche Offenbarung und Wahrheit zeitlos gültig. Es gibt in der Bibel keine zeitbedingte Aussage. Die Bibel ist zeitlos gültig. Würde sie menschliche, zeitgebundene Auffassungen, Meinungen und Ideen enthalten, wäre sie jeden Tag revisionsbedürftig und müsste fortwährend der neuen Zeit angepasst werden. Sie müsste relativiert werden in ihren Aussagen, sie müsste in manchem in Frage gestellt werden. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, von welcher Autorität? Welche Autorität sagt mir dann, was zeitgebunden ist in der Bibel und was ewig gültig ist? Es wäre dann die beschränkte, fehlerhafte und fehlbare menschliche Autorität. Das heißt, wir hätten dann überhaupt keine maßgebliche Glaubensgrundlage. Das wäre die Konsequenz von zeitgebunden. Dass es keine maßgebliche Glaubensgrundlage gibt. An der Frage göttliche Offenbarung oder Menschenmeinung scheiden sich die Geister. Darum gibt es auch in dieser Frage hier, Epheser 5, 22 und 1. Korinther 11, 3, nur eines, Menschenmeinung zeitbedingt oder voll und uneingeschränkt geltend auch heute, wie jede andere Bibelstelle. Und für das Letztere haben wir uns schon längst entschieden an der Feta. Das ist unsere Grundlage. Wir haben keine Autorität, um auswählen zu können, je nachdem es uns passt oder nicht, sondern haben uns der göttlichen Wahrheit uneingeschränkt zu unterstellen. Im Brief stand noch, diese Eheordnung sei nirgends in den vier Evangelien vorgeschrieben. Dieses Argument ist erstens nicht haltbar, weil das, was in den paulinischen Briefen steht, genauso wichtig ist, wie das, was in den Evangelien steht. Zweitens gründet die Unterordnung der Frau unter den Mann schon im Alten Testament und in der alttestamentlichen Schöpfungsordnung. Und diese ist von Jesus, von dem die vier Evangelien reden, hundertprozentig akzeptiert worden. Jesus hat sich hundertprozentig zum Alten Testament als göttliches Wort, göttlich inspiriert und göttliche Offenbarung gestellt. Und darum ist das Argument sehr schwach, wenn man sagt, in den Evangelien findet man nichts. Jesus hat sich zu der alttestamentlichen Schöpfungsordnung gestellt. Es ist nicht eine zeitgebundene Erfindung, die wir hier lesen beim Apostel Paulus, sondern das ist begründet in der alttestamentlichen Schöpfungsordnung, die eben Offenbarung von Gott ist. Gewiss ist mit der Unterordnung der Frau unter den Mann noch nicht alles zur christlichen Ehe gesagt. Das ist jetzt der Punkt, über den wir sprechen, aber zur christlichen Ehe wäre natürlich noch viel mehr zu sagen. Aber Professor Mauerhofer hält ja heute Abend auch einen Vortrag und wird sicher auch noch etwas mehr dazu sagen. Wir wollen uns daher jetzt dem Alten Testament zuwenden und fragen, was das Alte Testament zu dieser Frage sagt. Einmal zu der Erschaffung von Mann und Frau in Verbindung mit der Frage ihrer Gleichheit oder Andersartigkeit und nach ihrem gegenseitigen Verhältnis. Von den verschiedenen Stellen, die über dieses Thema in 1. Mose 1 bis 3 handeln, greifen wir diejenigen heraus, die etwas über das gegenseitige Verhältnis von Mann und Frau aussagen. Es sind dies drei Stellen. 1. Mose 2, 18, dann Vers 24 und 1. Mose 3, 16, 10. Also in Kapitel 2, 2 Verse, 18 und 24 und Kapitel 3, Vers 16, 10. Nur kurz streifen möchte ich die beiden Stellen über die Erschaffung von Mann und Frau in 1. Mose 1, 27. Dort haben wir die Kurzfassung. Und 1. Mose 2, 7 und 21 bis 23 die ausführlichere Fassung. Also erstens kurz etwas über die Erschaffung von Mann und Frau. In vielen theologischen Büchern und anderen Veröffentlichungen lesen wir von zwei einander widersprechenden Schöpfungsberichten in 1. Mose 1 und 2. Diese scheinbare Tatsache ist manchen so selbstverständlich, dass sie das einfach von der Schultheologie übernehmen. Für uns gibt es keine zwei Schöpfungsberichte. Aber wenn etwa Pfarrer Gerber im Protestant, 11. März 1982, über Frauen und Männer in der Bibel schreibt, dann hat er hier einfach übernommen, was die Schultheologie lehrt. Er sagt, ich zitiere, im ersten Buch Mose finden sich zwei Schöpfungsberichte, der ältere um 900 vor Christus, im zweiten und der jüngere um 500 vor Christus im ersten Kapitel. Diese zeitliche Auseinanderreißung der zwei Kapitel ist aber so wenig haltbar wie die Überschrift über Kapitel 2, 4b in der Zwingli-Bibel, eine andere Erzählung von der Schöpfung. Es gibt nur einen Schöpfungsbericht, und zwar Kapitel 1. Und dieser berichtet summarisch über die einzelnen Schöpfungsakte. So lesen wir dort im ersten Kapitel, Vers 27, über die Menschenschöpfung folgende drei Zeilen. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Männlich und weiblich schuf er sie. Hier in dieser dritten Zeile sind schon die beiden Menschen drin, enthalten, denn es steht sie. Männlich und weiblich schuf er sie. Weil die Schaffung von Mann und Frau noch detailliert, 1. Mose 1 hat nur einen summarischen Bericht, keinen detaillierten, weil über die Schaffung noch detailliert gesprochen wird in Kapitel 2, wird hier nur in Kapitel 1 über die verschiedenen Geschlechter, männlich und weiblich, schuf er sie, etwas gesagt. Es wäre aber falsch, daraus eine gleichzeitige und unabhängige Erschaffung beider Geschlechter zu entnehmen. Wie Kapitel 2 zeigt, wurde der Mann zuerst, die Frau aber nachher, aus dem Mann erschaffen. Kapitel 2, 7 und die Verse 21 bis 23. Im Zusammenhang mit diesem Vortrag gehe ich nicht näher auf diese beiden Stellen ein. Näheres erscheint ja fortlaufend in der Erklärung unserer Zeitschrift Fundamentum. Zum Thema heute gehört mir das Zweite, auf das ich jetzt zu sprechen komme, nämlich das gegenseitige Verhältnis von Mann und Frau. Und hier kommen jetzt die drei Stellen dran, nämlich Vers 18 in Kapitel 2, Vers 24 in Kapitel 2 und in Kapitel 3, Vers 16c. Vers 18 in Kapitel 2 wird uns die Absicht Gottes zur Schaffung der Frau berichtet, mit folgenden Worten. Und Jahwe Gott sprach, nicht gut ist, dass Adam allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, als sein Gegenüber. Jakob übersetzt, gleichsam sein Gegenstück. Wörtlich könnte man übersetzen, wie ihm gegenüber. Das heißt eine Gehilfin, ihm entsprechend. In den Versen 21 bis 23 vernehmen wir dann die Ausführung dieser Absicht Gottes. Und in Vers 24 lesen wir, deswegen verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und hängt an seiner Frau und sie werden zu einem Fleisch. Da sind also die zwei Grundsätze drin, auf die ich dann noch zu sprechen komme, die der Trennung und die der Bindung. Und nach dem Sündenfall, das ist die dritte Stelle, lesen wir in Kapitel 3, Vers 16c oder 16, den ganzen Vers, zu der Frau sprach er, mehren, mehren will ich deine Mühsal und deine Schwangerschaft. Mit Mühe wirst du Kinder gebären. Und jetzt Vers 16c. Und nach deinem Manne ist oder soll sein dein Verlangen und er herrscht über dich oder soll herrschen über dich. Das sind also die beiden Punkte, Verlangen und Herrschaft. Ich antworte jetzt auf den Untertitel. Ist die Unterordnung erst eine Folge des Falls? Und ich antworte mit diesen Versen hier. Schon die erste Stelle, Kapitel 2, 18, vor dem Fall, wo Gott seine Absicht bekannt macht, für Adam eine Hilfe als sein Gegenüber zu schaffen, schon dieser Vers macht die Führungs- und Vorrangsstellung des Mannes deutlich. Die Frau soll als Hilfe für den Mann geschaffen werden, nicht umgekehrt. Es steht hier nicht, der Mann soll als Hilfe für die Frau geschaffen werden. Das nimmt nicht weg, dass das Gegenüber der Frau in jeder Hinsicht als Ergänzung gedacht ist, bestimmt zur Hilfe und Förderung der Arbeit, sei es nun manuelle oder geistige Arbeit oder Unterstützung des Mannes oder beides. Sicher war die Führungsrolle der Frau bei der Versuchung 3,22, die zur Verführungsrolle wurde, nicht Gott gewollt gewesen. Wir wissen ja, dass im Sündenfall die Frau die Initiative ergriffen hat. Und sie nahm und sie gab und er aß. Und sie ließ sich auch von der Schlange verführen. Sie hatte die Initiative ergriffen. Und das wurde zur Verführungsrolle. Sicher ist deshalb auch nachher die Herrschaft des Mannes über sie besonders hervorgehoben. Die Andersartigkeit der Frau im Vergleich zum Mann ist aber bereits vor dem Fall vorhanden und Gott gewollt. Auch der stellungsmäßige Unterschied zwischen beiden ist nicht erst eine Folge des Falles. Es stimmt nicht, was der Artikelschreiber des eingangs erwähnten Protestant meint, wenn er schreibt, von einem Über- oder Unterordnungsverhältnis fehlt in Genesis 1 und 2 noch jede Spur. Das ist dann erst die Folge der Übertretung von Gottes Gebot durch Adam und Eva. Das stimmt nicht. Die Andersartigkeit der Frau ist da schon vor dem Fall, aber sie heißt nicht Minderwertigkeit. Die Frau ist vollkommen gleichwertig wie der Mann, aber sie hat einen anderen Auftrag. Gerade in Bejahung ihrer Andersartigkeit soll sie ihren Auftrag erfüllen und ist oder wird sie dadurch die gottgewollte Ergänzung des Mannes. Jede Emanzipation der Frau lehnt sich gegen die schöpfungsmäßigen und gottgewollten Unterschiede der beiden Geschlechter auf. Und wir wissen ja, dass wie sogar emanzipierte Frauen schon geschrieben haben, dass das nicht zu einem guten Ziel führt. Ich komme nachher noch einmal darauf. Jetzt der Vers 2, 24. Deswegen verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und hängt an seine Frau. Und sie werden zu einem Fleisch. Oft wird dieser Vers als Einführung in die Ehe gebraucht. Man kann ihn auch als Trautext brauchen oder braucht ihn dazu. Aber hier ist nicht die Einführung der Ehe. Denn diese ist schon bei der Erschaffung von Mann und Frau in 1,27 und dem Befehl der Fortpflanzung 1,28 von Gott eingeführt worden. Aber die Betonung der Notwendigkeit der Loslösung der stärksten leiblichen und seelischen Bande zwischen Eltern und Kindern und die ebensolche stärkste leiblich-seelische Verbindung zwischen Mann und Frau, ein Fleisch, das wird hier ausgesprochen. Also Trennung und Verbindung. Was geschieht, wenn dieses Wort, das ist eben auch nicht veraltet, dieses Wort, wie nichts in der Bibel, wenn dieses Wort nicht beachtet wird. Wenn diese Bande zwischen Eltern und Kindern nicht gelöst werden, führt dies zu Vater- und Mutterkomplexen. Man kann das auch in vielen Abhandlungen lesen, unter anderem auch bei Paul Tournier, Bibel und Medizin, Seite 40 folgende. Und es führt auch zu Neurosen, darüber schreibt zum Beispiel Erich Fromm, Die Kunst des Liebens, Zürich 1975, Seite 64, 65 und auf anderen Seiten. Die Trennung von Vater und Mutter, um zu neuer Einheit zu gelangen, ist Gott gewollt. Und jede nicht erfolgte Trennung hat negative Folgen. Es braucht diese Abnabelung. Der Vers sagt uns auch, dass der Mann die Initiative ergreift. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und ergreifen soll und die ihm von Gott bestimmte andere Hälfte zu finden unter der Führung Gottes, mit der er ein Fleisch werden soll. Das zu einem Fleisch werden weist nicht auf das Kind, dass dann das Kind eben das eine Fleisch ist von beiden. Auch nicht in erster Stelle auf sexuelle Gemeinschaft, die ja nur zeitlich begrenzt ist, anders als die seelisch-geistige Einheit, die immer dauert. Aber diese Stelle weist auch auf sexuelle Gemeinschaft. Paulus bezieht sich, 1. Korinther 6, 16, bezieht er das zu einem Fleischwerden, auch auf sexuelle Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Ein Fleisch bedeutet totale Gemeinschaft zwischen Mann und Frau, nach Leib, Seele und Geist. Und jetzt die Stelle nach dem Fall, 3, 16, 10. Die Stelle über die Unterordnung der Frau unter den Mann nach dem Fall lautet, ich lese sie noch einmal, und nach deinem Mann ist oder soll sein dein Verlangen und er herrscht oder soll herrschen über dich. Dieser Vers macht zwei Aussagen. Er spricht vom Verlangen und er spricht vom Verhältnis zwischen Mann und Frau. Wir wollen zum Schluss auf diese beiden Aussagen eingehen. Der erste Teil wird meist auf sexuelles Verlangen gedeutet. Dieser eigentlich und ausschließlich auf geschlechtliches Begehren gerichtete Deutungsversuch ist zumindest einseitig. Es fehlt ihm auch das Einfühlen in die weibliche Psyche, in die weibliche Seele. Diese sucht zuerst die Geborgenheit. Aus ihr folgt dann die Bereitschaft zur körperlichen Hingabe. Es geht meines Erachtens hier in erster Linie um das weibliche Anlehnungsbedürfnis, ihre Abhängigkeit vom Mann, die positiv die Anpassung an den Mann, negativ die Hörigkeit, das ihm Verfallensein zur Folge hat. Jung sagt mit Recht, Emanzipation der Frau ist eine Illusion. Die Frau kann sich nicht selbst befreien. Sie ist dem Mann nicht gleichgestellt oder gleichzustellen. Nur vor Gott ist sie gleich. Hier könnte man die Stellen Galater 3,28 und andere anfügen. Die Frau ist, ich sage es noch einmal, gleichwertig, aber andersartig. Das hat sehr schön ausgeführt Schweingruber in dem Buch Frauenart, das ich schon als Jüngling gelesen habe. Ich wollte wissen, wie die Frauen sind. Und er hat recht gehabt, denn Männer wissen das meistens sonst nicht, wenn sie das nicht ein wenig beobachten oder auch lesen. Sie sind eben andersartig. Sie sind eben nicht gleich. Sie sind eben nicht gleiche Partner. Andersartigkeit zeigt sich unter anderem auch in dieser hier skizzierten Sehnsucht nach dem Mann. Eine Erklärung aus der Situation des alten Orients, wie dies unter anderem auch Osterhoff tut, versucht, geht völlig an der zeitlos gültigen Wahrheit dieser Aussage vorbei. Was hier über das Verlangen der Frau nach dem Mann ausgesprochen ist, gilt genau gleich für heute wie für damals. Die in der zweiten Aussage steht, und er herrscht oder soll herrschen über dich. Was ich eben gesagt habe, trifft auch für diese Aussage zu. Es ist nicht eine veraltete Aussage der Bibel. Ich stimme nicht ein in die Klänge säkularer wie frommer Kommentare. Überall kann man das finden, die hier das als Folge der Sünde und beklagenswerte Rolle der Frau im Altertum schildern. Ich muss hier 6 Nein aussprechen. Es ist keine Folge der Sünde, dass die Frau untertan ist und eine beklagenswerte Rolle der Frau im Altertum. So redet Osterhoff sogar statt von Herrschen, von Tyrannisieren. Und hier das zweite Nein. Es geht hier nicht um Tyrannisieren der Frau. Der Mann ist nicht der Tyrannisator der Frau. Es steht hier Herrschen, aber das ist etwas anderes. Osterhoff schreibt, das ist der Sinn von Genesis 3,16, dass die Frau, die auf einen gleichwertigen Platz neben dem Mann geschaffen ist, erniedrigt wurde zur Sklavin. Und das ist mein drittes Nein. Die Frau ist keine Sklavin, über die der Mann Herrschaft führt und die er tyrannisiert. Die Hilfe, die zu ihm passt, wird degradiert, sagt Osterhoff, zu einem Untertanen des Mannes. Und dann, hier kommt das vierte Nein, das heißt nicht Degradierung der Frau. Und das fünfte Nein, das wird sogar sogar Westermann sieht es besser. Er wendet sich dagegen, dass wir hier die beiden Verse 2,18 und 3,16 gegeneinander ausspielen, konfrontieren. Und er schreibt in Genesis 2,18, ist das Entsprechungsverhältnis, die Gegenseitigkeit des Gefährteseins gemeint. Also hier in 2.18 geht es um die Entsprechung, die Gegenseitigkeit. Und jetzt sagt Westermann, das schließt aber ein Unterordnungsverhältnis nicht aus. Es könnte in 2.18 eben nicht gesagt sein, und da hat er recht, dass der Mann für die Frau geschaffen sei. Das Umgekehrte steht eben da. Es geht hier nicht um die gedrückte Lage der Frau im Altertum. Also die Sex, nein, nicht Alter Orient, nicht Folge der Sünde, nicht Tyrannei, nicht Sklaverei, nicht Degradierung und keine Ausspielung zwischen 2.18 und 3.16. Das alles nicht. Auch wenn heute das Neue Testament natürlich ergänzend die gläubigen Männer daran erinnert, und das wird dann wohl mein Kollege tun, heute Abend, nämlich, dass die Männer auch ein Haupt über sich haben, nämlich Christus. Der erste Korintherbrief sagt sogar, 11,3, dass sogar Christus ein Haupt über sich hat, Gott. Also, Christus hat das Haupt Gott über sich, der Mann hat das Haupt Christus über sich und die Frau hat das Haupt des Mannes über sich. Und dann steht aber noch etwas anderes, die Frauen zu lieben. Und dann wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie dahingegeben hat. Das ist ja etwas ganz Wesentliches, was hier im Neuen Testament noch dazu kommt. Und hier Farbe in dieses Verhältnis, das bleibt und Gott gewollt ist, hineinbringt. Epheser 5, 25, 28, 33 und andere. Aber das Neue Testament hebt, wie wir anfangs ausgeführt haben, die Unterordnung der Frau unter den Mann deshalb nicht auf. Warum nicht? Jetzt kommen wir noch auf eine Frage, was ist denn der Sinn davon? Warum soll denn dieses Verhältnis sein? Warum hat das Gott gewollt? Dass er es gewollt hat, ist ganz klar. Und dass es heute gültig ist, ist auch ganz klar. Aber wozu? Was ist das Ziel? Ich glaube, das ist noch eine wichtige Frage, diese Frage am Schluss. Weil eben die Unterordnung der Frau gar nicht so etwas Negatives ist, wie man immer wieder sagt. Das ist es ja gar nicht. Die Unterordnung ist nicht negativ zu beurteilen, wie sie in dem Brief vom ersten Beispiel ausgeführt wurde oder wie sie in dieser Kommentierung in der sogenannten Bibellesehilfe, wie ihr ausgegriffen wird. Das ist, man muss dem gar nicht auskneifen. Es ist gar nicht negativ. Und das sollten vor allem Gläubige nicht meinen, dass das negativ sei. Es heißt doch, wenn es heißt, dass der Mann das Haupt ist, dass er die Führung übernimmt, dass er auch eine Verantwortung übernimmt. Und Gott hat wohl gewusst, weil er eben den Mann anders geschaffen hat als die Frau, dass der Mann die Verantwortung tragen kann. Und die emanzipierten Frauen, die das gar nicht wollen, die können ja die Verantwortung gar nicht tragen. Ich habe in einer Zeitschrift, als ich irgendwo in einem Wartesaal warten musste, von einer führenden emanzipatorischen Frau gelesen, dass sie gemerkt hat, sie muss zurückbuchstabieren. Das war alles falsch. Und sie sagt es, sie hat ein Buch geschrieben, ich weiß leider den Titel im Moment nicht, wo sie sagt, dass es gar nicht richtig war. Und sie hat alles zurückgenommen. Der Mann übernimmt Verantwortung und Gott hat ihn geschaffen, dass er das kann. Und ein weiteres, wir brauchen, wie Schäffer sagt, in dieser gefallenen Welt Ordnungsstrukturen. Und das gehört zu den Ordnungsstrukturen. Und ich möchte ergänzen zu Schäffer, wir brauchen nicht nur in der gefallenen Welt, sondern in unserer irdischen Schöpfung Ordnungsstruktur. Auch vor dem Fall schon. Denn diese Ordnung gehört ja zu einer Ordnung, die schon vor dem Fall da ist. Also in unserer Welt, die wir haben und in der wir leben, brauchen wir Ordnungsstrukturen. Und es ist uns selber nicht wohl ohne Ordnung. Wir meinen es immer. Wir meinen immer, es geht viel besser ohne Ordnung, jeder macht, was er will, so wie in der Richterzeit. Aber gerade die Richterzeit zeigt ja, dass es Ordnung braucht. Und Ordnung überall. Das biblisch angeordnete Verhältnis von Mann und Frau ist eben etwas Positives zu diesen göttlichen Ordnungsstrukturen in dieser Welt. Und das neue Eherecht, über das wir abstimmen und das wir hoffentlich Hochhausbach abschicken, wie noch einige andere Dinge in der Zukunft zur Abstimmung, auch die nächste vom nächsten Sonntag, also Sonntag in einer Woche, das heißt, das müssen wir dann annehmen, nicht? Recht auf Leben. Aber ich meine, wenn dann die UNO kommt, dann müssen wir wieder Nein sagen. Also wir müssen sehr vorsichtig sein bei diesen neuen Gesetzen. Immer wieder neue Gesetze, die nicht verbessern, weil sie von Gott wegführen und Gottes Ordnung, sondern verschlechtern. Das neue Eherecht, über das wir abstimmen im Herbst, dieses neue Eherecht, würde uns nicht Hilfe bringen, sondern Chaos. Es rächt sich nämlich immer, und dafür ist die Geschichte der Menschheit ein Beispiel, wenn man die biblischen Normen und Ordnungen verlässt. Gott hat in dieser Welt Autorität und verschiedene Stellungen gegeben. Er bejaht die. Und es ist zu unserem Wohl, wenn wir sie auch anerkennen und wenn wir sie bejahen. Die sind zum Wohl des Ganzen. Und auch das ist im gewissen Sinn eine Autoritätsfrage. Diese Stellung, die Gott angeordnet hat. Zur Ordnung gehört zum Beispiel auch, dass der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen, Herrscher ist über alle Kreaturen. So lesen wir in 1. Mose 1, 26. Und du sollst herrschen über. Der Mensch als König als Krone der Schöpfung soll Herrscher sein über die Geschöpfe. Das ist eine Ordnung. Zur Ordnung gehört, dass der Mann die Führungsrolle übernehmen soll. Zur Ordnung gehört, dass Eltern Autorität haben über die Kinder. Es ist eben nicht im Interesse der Kinder, diese anti-autoritäre Erziehung, sondern zu ihrem Verderben. Es ist zum Wohle aller, wenn wir die göttlichen Strukturen und Ordnungen, die Stellungen und Autoritäten, die er gibt, anerkennen und ihnen nicht zuwiderhandeln. So sagt der jüdische Ausleger Jakob, unter Ordnung sei nicht Sklaverei, und fragt, ist sie es zum Beispiel bei den Kindern gegenüber den Eltern? Wenn also Eltern Autorität übernehmen über die Kinder, ist das Sklaverei? Er sagt weiter, endlich darf man fragen, ob denn das Weib nach dem Paradiese aufgehört habe, dem Mann eine Gehilfin, eine Ergänzung zu sein oder zu werden. Und antwortet dann, sie ist es sogar noch viel mehr und in viel höherem Grade, da sein Leben schwerer geworden ist nach dem Fall. Und darum in einem Satz der Schluss unterstellen wir uns darum zu unserem eigenen Wohl Gottes Ordnungen. Amen.